Die ersten 100 Tage der neuen polnischen Regierung. Neuanfang mit Hindernissen. Nach langen Jahren des autoritären Nationalismus hat Polen wieder eine liberale Regierung. Im Oktober ging das Bündnis um Donald Tusk als Sieger aus der Wahl hervor. Seit Dezember regiert es. Es war ein Sieg gegen den weltweiten Trend. Aber wie robust kann die neue Regierung in Warschau gegen die Hinterlassenschaft der Machthaber von gestern vorgehen und Polen zurückverwandeln in einen modernen, demokratischen Rechtsstaat? Darum geht es im Gespräch mit Klaus Bachmann. Er ist Professor für politische Wissenschaften an der Warschauer Privatuniversität SWPS. Guten Tag, Herr Professor Bachmann.
Guten Tag.
Matthai fragt. Ein Podcast mit Sabina Matthai.
Jede neue Regierung muss mit dem Erbe der Vorgängerin umgehen. Ist die Aufgabe der Regierung Tusk schwieriger als üblich?
Ja, weil die Vorgängerregierung sehr viele Pfosten eingeschlagen hat, über die die neue Regierung jetzt klettern möchte, aber nicht wirklich kann. Das hängt damit zusammen, dass die polnische Verfassung, die 1997 verabschiedet wurde, eigentlich alle dazu zwingt, ständig Kompromisse zu machen. Dazu gehört, dass der Präsident, der noch von der PiS kommt und noch zu ungefähr anderthalb Jahre regieren wird, dass dieser Präsident ein Vetorecht hat gegen alle Gesetze, die eine Regierung versucht zu erlassen. Das heißt, er kann die blockieren mit seinem Veto, dann treten sie nicht in Kraft. Dann kann die Regierung mit ihrer Parlamentsmehrheit das mit 3/5 der Stimmen überstimmen, aber so viel hat die neue Regierung nicht. Das heißt, sie bräuchte dann entweder die Unterstützung der PiS oder eines Teils der PiS oder sie müsste einen Kompromiss machen mit dem Präsidenten. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, dass der Präsident ein Gesetz an das Verfassungsgericht überweist, das auch noch in den Händen der alten Regierung ist, weil die das ja majorisiert hat. Das heißt, jetzt ist mit so viel eigenen Leuten gefüllt, zum Teil gegen die Verfassung. Aber selbst wenn man die Richter abzieht, die nicht verfassungsgemäß ernannt wurden, selbst wenn das der Fall wäre, hätte die alte Regierung immer noch mit ihren Vertretern da eine Mehrheit. Und die sind sehr treu gegenüber der alten Regierung, also auch nicht wirklich unabhängig. Und wenn der Präsident das Verfassungsgericht anruft und ein Gesetz überweist, bevor er es unterschreibt, dann tritt es auch nicht in Kraft. Und das ist genau das Problem, wovor jetzt die neue Regierung steht.
Kurz gesagt, also der Erfolg an den Urnen, das war höchstens ein Anfang. Die PiS hat sich nicht erledigt. Dann gehen wir nochmal zurück zur Vorgeschichte. Ich möchte wirklich nochmal genauer erfahren, was für eine Hinterlassenschaft das ist. 8 Jahre ist Polen von dieser rechtsnationalen PiS beziehungsweise unter ihrer Führung regiert worden. Geisterfahrer haben sie die Rechtsnationalen genannt. Warum?
Ja, weil sie einerseits einen autoritären Staat, einen Obrigkeitsstaat, einen Polizeistaat, da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen, die man dafür wählen kann, je nach Sympathie oder je nach dem theoretischen Rahmen, den man sich dazu aussucht, errichtet haben, aber zum Teil sogar gegen ihren eigenen Willen. Das heißt, es ist einfach etwas, was entstanden ist während des Marsches sozusagen in diesen 8 Jahren als Reaktion auf das, was passiert ist, als die Regierung einzelne Maßnahmen ergriffen hat, die auf gesellschaftlichen, politischen oder auf Widerstand aus dem Ausland gestoßen sind. Dann hat sie jedes Mal darauf wieder reagiert, meistens autoritär mit repressiven Maßnahmen. Und das Ergebnis war dann, dass sozusagen Schritt für Schritt ein Staat entstanden ist, in der die Regierung alles zu sagen hat. Ein bisschen zusammen mit dem Präsidenten, aber der wurde auch zum Teil entmachtet und hat dem sogar zugestimmt. Ja, und indem es keine unabhängige Gerichtsbarkeit mehr gibt, also es gibt durchaus noch unabhängige Richter in dem Sinn, dass die so entscheiden, wie sie es für richtig halten, aber institutionell und nach der Art und Weise, wie das funktioniert, ist ein großer Teil der Entscheidungen im obersten Gerichtshof und alle Entscheidungen im Verfassungsgerichtshof waren für die alte Regierung berechenbar. Das heißt, die wussten vorher schon, was dabei rauskommt, weil sie sich auf ihre Leute verlassen konnten. Und weil diese Leute auch so abhängig waren, zum Teil auch informell, also nicht nur dadurch, dass sie sie jetzt ernannt haben und dass das Leute waren, die in ihrer eigenen Umwelt und ihrem eigenen Berufsstand nicht angesehen waren und dann sozusagen nur darauf rechnen konnten, dass sie Vorteile davon haben, wenn sie zugunsten der Regierung entscheiden. Da gibt es auch noch Geheimdienstgeschichten und informelle Abhängigkeiten und so weiter und so fort. Das Ergebnis war, dass alle Institutionen oder fast alle Institutionen, die ursprünglich in der Verfassung vorgesehen waren, um die Regierung und die Parlamentsmehrheit zu kontrollieren und zu Kompromissen zu zwingen, de facto dann so funktioniert haben, dass sie von der Regierung kontrolliert wurden und dass sie benutzt wurden, um die Opposition auszumanövrieren.
Seit 2015 hatte die PiS den polnischen Staat ja strategisch umgebaut, aus einer modernen westlichen Demokratie eine illiberale nach ungarischem Vorbild gemacht. Wie konnte das eigentlich so schnell gehen? Also 8 Jahre ist ja eigentlich nicht so ein langer Zeitraum.
Das ging so schnell, weil ein großer Teil davon gegen die Verfassung verstoßen hat. Der Trick bestand darin, dass man 2016 künstlich eine Mehrheit im Verfassungsgericht herbeigeführt hat. Und dann einfach sagen konnte, okay, jeder wusste das auch, das Verfassungsgericht fällt als Gegengewicht zur Regierung und zur Parlamentsmehrheit aus. Es entscheidet im Sinne der Regierung. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise Opposition bin oder wenn ich ein Bürgerombudsmann bin oder auch wenn ich ein ganz normaler Bürger bin und habe eine Verfassungsklage, dann weiß ich vorher, was dabei rauskommt. Nämlich etwas, was günstig ist für die Regierung und etwas, was unter Umständen ungünstig ist für mich. Und deshalb haben auch sehr viele Leute dann einfach darauf verzichtet. Also manche sind sozusagen den ganzen Gang bis zum Ende gegangen, bis vor das Verfassungsgericht, weil das die Voraussetzung ist, um beispielsweise nach Straßburg zu gehen, vor den Menschenrechtsgerichtshof. Da muss man erst durch die Instanzen gegangen sein. Und andere haben einfach gesagt, okay, dann lassen wir es halt. Dann regeln wir das irgendwie außergerichtlich, aber wir gehen nicht zum Verfassungsgerichtshof, weil da wissen wir im Voraus, was dabei rauskommt.
Üblicherweise gibt es ja eine Zivilgesellschaft in demokratischen Gesellschaften jedenfalls, die diesen Namen verdient. Warum hat die sich nicht gegen so etwas gewehrt?
Sie hat es versucht, aber sie war zu schwach. Also es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass dieses Konzept von Demokratie, was PiS sozusagen auf die Spitze getrieben hat, dass das eigentlich in Polen ziemlich populär ist, und zwar auch bei großen Teilen der Opposition. Demokratie heißt für die meisten Leute, wenn man in Umfragen und so weiter das untersucht, heißt, die Mehrheit regiert und die Mehrheit ist gewählt. Also es gibt regelmäßig Wahlen und wer dann gewinnt, kann im Prinzip machen, was er will. Das ist nicht die Demokratie, die in der Verfassung festgeschrieben ist. Wie gesagt, die setzt darauf, dass es ständig Kompromisse gibt zwischen den einzelnen Institutionen. Aber das hat keine wirkliche Verankerung in den, sagen wir mal, gesellschaftlichen Werten. Jedenfalls hatte es das nicht 2015. Und man fand damals dann auch in der Opposition sehr viele Leute, die gesagt haben, okay, jetzt wartet mal, bis wir wieder an der Reihe sind. Dann machen wir es genauso. Dann sorgen wir dafür, dass wir die entsprechenden Mehrheiten haben und dann drücken wir euch alles auf, was wir machen wollen und was für euch nachteilig ist. Und dann müsst ihr dafür sorgen, dass ihr in 4 Jahren wieder die Wahlen gewinnt und dann könnt ihr es wieder umgekehrt machen. Es ist so eine Konzeption von Demokratie, die sagt so, alle 4 Jahre wählen wir uns einen Diktator und der macht dann mit uns, was uns will. Und irgendwann, weil es halt regelmäßig Wahlen geben muss, sonst ist es nicht demokratisch, können wir es dann auch wieder so mit den anderen machen. Eine Hälfte der politisch interessierten Bevölkerung und ihrer Vertreter regiert ständig gegen die andere Hälfte.
Also wenn ich vorhin gesagt habe, die neue Regierung Tusk, die werde nun versuchen, Polen wieder zurückzuverwandeln in eine moderne, liberale Demokratie, dann war der Begriff zurück eigentlich verkehrt.
Eigentlich schon, weil ich glaube nicht, dass es wirklich ein Zurück gibt. Ich glaube, es wird vielleicht was anderes entstehen. Es wird vielleicht ein bisschen etwas Liberaleres entstehen oder etwas, was ein bisschen mehr auf Kompromiss und Interessenausgleich setzt. Vielleicht gibt es sogar irgendwann am Ende dieses Weges eine neue Verfassung. Angesichts der Verfassungswirklichkeit, die wir jetzt in Polen haben, wäre das wahrscheinlich angebracht. Weil kein Mensch kann eigentlich ganz genau sagen, an was sich die Regierung noch halten muss. Wenn man den Maßstab der Vorgängerregierung nimmt, ist es wirklich sehr schwer zu sagen, warum hat die Regierung sich an diese Vorschrift gehalten, aber an die andere nicht. Und unter normalen Umständen, also vor 2015, wäre das auch in Polen so gewesen, hätte man gesagt, okay, die Regierung muss sich daran halten, weil es in der Verfassung steht und das überprüft das Verfassungsgericht. Aber das funktioniert nicht mehr. Und das hat nicht mehr funktioniert für PiS, weil sie es selber abgeschafft haben. Und es funktioniert jetzt auch nicht mehr für die neue Regierung, weil sie jetzt vor der Situation steht, dass sie entweder gar nicht richtig regieren kann, weil sie auf jedem Schritt sozusagen vom Präsidenten oder vom Verfassungsgericht blockiert wird. Oder sie muss genauso vorgehen wie ihre Vorgänger und sagen, okay, dann erkennen wir einfach die Urteile dieses Verfassungsgerichts nicht an. Die Vorgängerregierung hat die einfach nicht gedruckt, wenn es ihr nicht gepasst hat, am Anfang, als das Verfassungsgericht noch einigermaßen unabhängig von der Regierung war. Da gibt es mehrere Entscheidungen, die wurden nie gedruckt, dann sind sie nicht von den Gerichten verwendet worden und von den Anwälten. Und das kann jetzt die neue Regierung genauso machen, denn nach der Verfassung ist die Regierung dafür zuständig, die Verfassungsgerichtsurteile zu veröffentlichen. Das ist eine absurde Situation, weil es bedeutet, dass derjenige, der den Drucker kontrolliert im Ministerratsgebäude, mehr Macht hat als das Verfassungsgericht.
Bevor wir auf die neue Regierung gucken, habe ich noch eine Frage zur Peace, zu diesen 8 Jahren. Welche Rolle hat eigentlich der Peace-Chef Jaroslaw Kaczynski dabei gespielt in dieser Gemengelage der 8 Jahre? Aus der Entfernung auf die ausländische Beobachterin wirkte der stets verkniffen bis gehässig. Also stehen solche Eigenschaften eigentlich auch für ein Psychogramm der Peace?
Jein, zu einem großen Teil schon, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Wählerschaft von PiS sich von der Wählerschaft der anderen Parteien, egal ob die jetzt rechts oder links oder liberal oder was auch immer sind, unterscheidet. Nämlich PiS hat Gläubige, also Leute, die alles glauben, was Jaroslaw Kaczynski sagt. Jaroslaw Kaczynski widerspricht sich sehr oft selber, zum Teil sogar in ziemlich kurzen Abschnitten. Aber das ändert absolut nichts daran, dass wenn er das öffentlich tut, dass er sofort von seinen Leuten Beifall kriegt, auch wenn er das Gegenteil von dem sagt, was er, was weiß ich, vor einer Woche gesagt hat. Das ist ein bisschen wie bei Donald Trump, der kann das auch machen. Bei dem ist eigentlich egal, was er sagt, es ist nur wichtig, wie er sagt und dann hat er die Unterstützung. Es ist nicht rational, das ist, gut, ich meine, man kann diese Leute dafür kritisieren, dass sie sich überhaupt an der Politik beteiligen, aber sie sind Staatsbürger, also dürfen sie es. Aber die tun etwas, was wir als, sagen wir mal, anders geartete Bürger in anderen Bereichen auch machen. Also Beispiel, ich mache das bei medizinischen Angelegenheiten. Wenn ich zum Arzt gehe, dann vertraue ich dem Arzt und hinterher mache ich, was er sage und stelle das nicht in Frage, weil ich davon ausgehe, er ist kompetent und ich bin es nicht. Und es gibt Leute, die tun das Gleiche mit der Politik, aber die haben gleichzeitig auch noch so eine autoritäre Haltung zur Politik, wo sie sagen, okay, aber es ist nicht nur so, dass ich es glaube und dass ich das mache, was er mir sagt, was ich machen soll, sondern wenn er mir sagt, ich soll diejenigen hassen zum Beispiel oder ich soll hingehen und soll denen auf den Kopf hauen, dann tue ich das. Weil ich denke nicht drüber nach, ob das richtig oder falsch ist. Wenn er es mir sagt, dann wird es schon richtig sein.
So, in Polen jetzt also Rückabwicklung durch die Regierung Tusk. Wie geht diese neue Regierung vor, um Polen vom Vermächtnis der PiS zu befreien?
Naja, so gut, wie es einigermaßen geht. Also hauptsächlich, indem sie es vermeidet, überhaupt neue Gesetze, die vom Präsidenten blockiert werden können, zu verabschieden. Es gibt durchaus Gesetze, die von ihm durchgelassen werden, die von ihm nicht blockiert werden. Aber die sind natürlich dann nicht aus dem Bereich, wo es darum geht, die Veränderungen der letzten 8 Jahre rückgängig zu machen. Das hat auch so angekündigt. Wenn jemand versucht, das rückgängig zu machen, dann muss er mit seinem Veto rechnen. Mit verschiedenen juristischen Tricks, also beispielsweise ein Landesstaatsanwalt, der nur mit Zustimmung des Präsidenten entlassen werden kann. Der wurde entlassen, weil der neue Justizminister mit Hilfe einiger Kollegen, Experten, Berater und so weiter zum Schluss gekommen ist, dass der eigentlich nie richtig angestellt war. Das heißt, man hat ihn nicht entlassen, sondern man hat ihm mitgeteilt, dass er seit 4 Jahren, wenn ich mich recht erinnere, also seit mehreren Jahren eigentlich einen Job macht, in den er nie berufen wurde. Und dafür braucht man natürlich nicht die Zustimmung des Präsidenten, aber Sie können sich vorstellen, der Präsident war darüber nicht begeistert. Es kann sein, in nächster Zeit werden sehr viele Botschafter beispielsweise abberufen. Dafür braucht man auch die Mitarbeit des Präsidenten. Und das kann die neue Regierung, das haben Vorgängerregierungen auch schon gemacht, allerdings nicht in so großem Umfang. Das kann man machen, indem man beispielsweise die Botschafter nach Warschau bestellt und nicht mehr zurückschickt. Und dann jemanden ernennt, der sozusagen Interimsbotschafter wird, also so geschäftsführender Botschafter. Oh, das ist, glaube ich, die deutsche Entsprechung. Geschäftsführender Botschafter. Die können vom Präsidenten nicht blockiert werden. Und da hat er auch keinen Mitspracherecht. Und so geht es halt die ganze Zeit. Man versucht immer irgendwie außenrum zu gehen, aber das kommt wahrscheinlich in nächster Zeit an sein Ende, also diese Versuche, das so zu machen. Und weil es bestimmte Sachen gibt, die kann man nur regeln über Gesetze. Und naja, Gesetze können halt blockiert werden. Und das Problem ist, mit dem Präsidenten kann man vielleicht verhandeln, da kann man vielleicht auch Kompromisse schließen. Aber mit dem Verfassungsgericht, das inzwischen innerlich auch so zerstritten ist, dass es oft monatelang überhaupt keine Entscheidungen fällen konnte. Naja, mit dem Verfassungsgericht kann man nicht verhandeln, ne?
Aber grundsätzlich stellt sich dann doch auch die Frage angesichts dieser Zustände, ob man Polen wieder demokratisch machen kann, ohne undemokratisch vorzugehen. Oder ob man das Recht brechen muss, um den Rechtsstaat zu retten.
Ja, das ist das große Problem. Das ist der Elefant im Raum, über den fast niemand spricht hier und schon gar nicht von der neuen Regierung. Da tun alle so, als würde es irgendwie gehen, so nach dem Motto, irgendwie werden wir es schon schaffen. Es gibt jetzt eine, ich bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt wirklich eine Strategie ist, aber man kann es erkennen in einigen Vorgangsweisen, dass die Regierung versucht sozusagen zunächst einen Gesetzentwurf durch das Parlament zu bringen, wobei sie dann gleichzeitig die Maßnahmen ergreift, die eintreten werden oder die sie durchführen möchte, falls das Gesetz blockiert wird. Also jetzt haben wir ein Beispiel, wo ein Veto ziemlich wahrscheinlich ist, nämlich, weil das der Präsident auch schon angekündigt hat, das ist die Pille danach ab 15. Das hat die Regierung jetzt per Gesetz eingebracht und wenn der Präsident das blockiert, dann gibt es wahrscheinlich eine ganze Serie von Verordnungen auf der Ebene der Ministerialbürokratie, die dafür sorgen werden, dass diese Pille allgemein für über 15-Jährige zugänglich sein wird, auch ohne gesetzliche Grundlage. Manchmal geht's, manchmal geht's nicht. Das Problem ist, theoretisch kann auch das Verfassungsgericht blockieren. Und dann hat man wieder das gleiche Problem. Deshalb hat die Regierung auch schon mehr oder weniger durch die Blume sozusagen oder durch Gesetzesinitiativen angedeutet, dass sie gerne das Verfassungsgericht und den Landesjustizrat reformieren möchte. Und falls der Präsident dem nicht zustimmt, dann könnte sie dazu übergehen, einfach die Urteile des Gerichts von A bis Z sozusagen nicht mehr anzuerkennen. Also das so zu tun, als hätte es diese Verfassungsgerichtsurteile überhaupt nicht gegeben.
Lassen Sie uns noch mal kurz den Blick richten auf Präsident Duda, der ja eigentlich ein Mann der Peace ist, jedenfalls auch, nachdem er aus der Partei ausgetreten ist, soweit ich weiß, ein williger Erfüllungsgehilfe war. Welche Rolle könnte der denn spielen? Könnte der sich auch gefügiger der neuen Regierung zeigen?
Das hängt davon ab, was er selber als seine Rolle sieht, weil es ist jetzt seine zweite Amtszeit, er ist noch ungefähr anderthalb Jahre im Amt. Er kann jetzt sozusagen der Retter von Peace werden, also in dem Sinne, dass er sich dafür einsetzt, dass die Partei nicht zerplatzt, weil dieses Risiko besteht, dass er vielleicht die Nachfolge von Jarosław Kaczynski antreten kann. Dass er sozusagen die Leute, die jetzt beispielsweise vor den Untersuchungsausschüssen und vor Gericht erscheinen müssen aus der alten Regierung, dass er die schützen kann, weil er kann die amnestieren, wenn sie verurteilt werden, bevor er abtritt. Das ist ein Wettlauf mit der Zeit. Das wäre dann ein ziemlich harter Kampf mit der neuen Regierung und es sieht ein bisschen so aus, als hätte er das vor. Die andere Möglichkeit wäre natürlich ein Kompromiss mit der neuen Regierung und vielleicht einen attraktiven Posten mit Unterstützung dieser Regierung irgendwo, zum Beispiel bei der UNO. Ich weiß nicht, was da in nächster Zeit, in den nächsten anderthalb oder zwei Jahren frei wird. Und wenn es erst danach frei wird, dann ist es natürlich ein riskantes Spiel, weil dann kann es ihm passieren, dass er jetzt einen Kompromiss macht und den dann die Regierung hinterher nicht mehr erfüllt. Ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich schon eine klare Strategie dafür hat, was er eigentlich erreichen will.
Wenn die Regierung Tusk jetzt so stark mit der Hinterlassenschaft der Vorgängerin beschäftigt ist, von der Opposition, vom Präsidenten behindert wird, kann sie dann überhaupt nach vorn regieren, also genuin eigene Projekte entwickeln und durchsetzen?
Ich würde sagen, nur außerhalb des Bereichs, in dem es um die Hinterlassenschaft der letzten 8 Jahre geht. Also ich kann mir vorstellen, dass der Präsident wesentlich kompromissbereiter ist bei beispielsweise Maßnahmen, neuen Gesetzen zum Klimaschutz, wo Polen sehr hinterherhängt, weil die Vorgängerregierung 8 Jahre lang beispielsweise die CO2-Gebühren, die sie eingenommen hat, in den Kohleabbau gesteckt hat. Also das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, wofür es verwendet werden sollte. Das Ergebnis ist, dass unser Energiemix ein bisschen vorsintflutlich aussieht im Moment. Und wenn man das ändern will, dann, es könnte funktionieren, wenn es der neuen Regierung tatsächlich gelingt, alle Fördergelder, die dafür vorgesehen sind, aus Brüssel zu bekommen. Bisher sieht es so aus, als würde sie das schaffen, aufgrund der reinen Ankündigung, dass sie die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellt. Offensichtlich glaubt die Kommission in Brüssel der neuen Regierung das, dass sie das wirklich will, weil sie gibt Gelder frei, die sie vorher einbehalten hat, obwohl die Maßnahmen, für die sie einbehalten wurden, immer noch nicht rückgängig gemacht wurden. Also da gibt es eine gewisse Möglichkeit sozusagen, erstens Gelder loszumachen und zweitens auch Gesetzesvorhaben durchzubringen, ohne dabei von der Vorgängerregierung blockiert zu werden. Aber im Bereich der Hinterlassenschaft, also des ganzen Komplex Rechtsstaatlichkeit, da ist das ziemlich schwierig.
Diese polnische Regierung ist ja ein Bündnis sehr unterschiedlicher Kräfte. In Deutschland erleben wir gerade schon seit längerem eigentlich, wie schwer es sein kann, wenn so unterschiedliche Parteien zusammen regieren sollen. Sind solche Risse, solche Unterschiede auch in Warschau zu spüren?
Ja, die brechen gerade auf wegen der Abtreibungsfrage, weil da gibt es sehr unterschiedliche Vorstellungen davon in der neuen Regierung. Erstens, wie das ablaufen soll, also wie die bisherige Gesetzgebung geändert werden soll, in welche Richtung. Also verschärfen will es natürlich niemand, weil noch weiter verschärfen geht ja fast nicht mehr. Da müsste man dann schon anfangen, die entsprechenden betroffenen Frauen zu bestrafen, wie das in manchen afrikanischen Ländern ist. Aber so weit will, glaube ich, auch in Polen niemand gehen, nicht mal in der katholischen Kirche. Aber die Frage ist natürlich, wie stark wird liberalisiert? Und da gibt es schon einige Unterschiede zwischen der Linken und zwischen den Liberalen und zwischen der Bauernpartei. Und die kommen jetzt auch langsam zum Tragen, weil der neue Bundestagspräsident. Also der Parlamentsvorsitzende, weil der die entsprechenden Gesetzesentwürfe erstmal einbehalten hat. Das kann er nach der Geschäftsordnung des Parlaments, so wie sie Peace verändert hat in den letzten 8 Jahren, kann er das tun. Das gibt natürlich heftigen Widerspruch, gerade von den Linken, ohne die es keine Mehrheit gibt für die neue Regierung. Und die natürlich sagen, okay, wir haben aber vereinbart, dass das eine der ersten Maßnahmen sein wird.
Ist denn Donald Tusk besser darin, solche Konflikte auszubügeln oder auszugleichen, als wir es gerade in Deutschland erleben?
Naja, auf jeden Fall ist er jemand, der mehr als jeder andere bisher, und das geht zurück bis, sagen wir mal, 1989, Erfahrung in der Politik hat. Das kann man ihm nicht absprechen, egal ob man ihn mag oder nicht. Da sind auch sehr viele drauf eifersüchtig, aber er hat enorme Erfahrung in der Innenpolitik. Er war ja schon 8 Jahre lang Premierminister. Und hat natürlich dann noch diese internationale Erfahrung, dadurch, dass er Vorsitzender des Europäischen Rats war. Und das gibt ihm sehr viel Ansehen und sehr viele Kontakte. Und sehr viele Leute nehmen das Telefon ab, die das bei der Vorgängerregierung nicht gemacht haben.
Eben genau deshalb werden in Tusk ja offenbar auch außenpolitisch sehr viele Hoffnungen gesetzt. In der Süddeutschen Zeitung wurde er aus Anlass des Treffens des Weimarer Dreiecks neulich gar als Therapeut für das Verhältnis Macron-Scholz bezeichnet. Ist das jetzt angemessen oder ist das eine Überhöhung des Staatsmanns Tusk?
Außenpolitisch sicher, weil außenpolitisch kehrt jetzt, würde ich mal sagen, Polen immer mehr zu der Rolle zurück, die es vor 2015 hatte. Der Höhepunkt für mich war immer diese Reise der drei Außenminister nach Kiew damals auf den Maidan. Die Tatsache, dass da der polnische Außenminister dabei war. Danach ging es bergab, nicht nur wegen Peace, sondern auch wegen des Kriegs in der Ukraine. Also der ja nicht erst 2022 angefangen hat, sondern damals schon mit der Krim und mit den Separatistenaufständen im Donbass.
2014, genau 10 Jahre ist es her.
Genau, das geht schon 10 Jahre lang so. Dadurch hat Polen sehr stark an Einfluss verloren, aber es gibt jetzt die Chance, gerade durch die Invasion vor 2 Jahren und dadurch, dass die Amerikaner sehr stark auf Polen setzen und dass Polen jetzt auch geopolitisch diese Rolle hat und sehr viel Waffen geliefert hat am Anfang, sehr viele ukrainische Flüchtlinge beherbergt, sehr gute Kontakte in die Ukraine hat. Gerade die jetzige Regierung hat sehr gute Kontakte, die auch viele derjenigen, die sie haben in der Opposition, weiter gepflegt haben. Dass jetzt wieder Polen sozusagen diesen Einfluss bekommt, den es vor 2015 hatte.
Herr Bachmann, dann zum Schluss noch mal zusammengefasst. Die Regierung Tusk, diese neue polnische Regierung, fährt die nun einen klaren Kurs oder besteht auch die Gefahr einer Geisterfahrt?
Also sicher nicht so wie nach 2015. Ich glaube nicht, dass sie für alles ein Konzept hat, aber sie hat offensichtlich jetzt ein Konzept für diese Wiederherstellung des Rechtsstaats, das darauf beruht, dass man sagt, okay, wir verabschieden Gesetze und gucken, was dann passiert. Wenn der Präsident sie blockiert und wir glauben, es geht nicht anders, wir brauchen eine gesetzliche Grundlage, dann warten wir halt, bis er weg ist. Das heißt, es gibt dann 1,5 Jahre halt keine Reformen in diesem Bereich. Das ist kein großes Problem mehr jetzt, weil offensichtlich die Europäische Union trotzdem zahlen wird. Wie das dann aussieht nach den Europawahlen und mit einer neuen Europäischen Kommission, ist wieder eine andere Sache. Also das sind auch gewisse Risikofaktoren dabei. Und in dem Bereich, wo man sagt, okay, aber das ist dringend, das muss geändert werden, versuchen sie es halt ohne gesetzliche Grundlage aufgrund von Verordnungen zu machen und dabei ein bisschen die Methoden anzuwenden, die PiS eingeführt hat.
Vielen Dank, Herr Professor Bachmann. Klaus Bachmann, Professor für Sozialwissenschaften an der privaten SWPS-Universität in Warschau, hat sich mit Polen unter der Peace und der komplizierten Rückabwicklung von deren Hinterlassenschaft auch in einem Buch befasst. Titel: Die Geisterfahrer, Polen und 8 Jahre Peace. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch mehr erfahren möchten über Polen, dann sei der Podcast In Polen mit Christine Joachim und Martin Adam empfohlen. Alle 14 Tage steht eine neue Folge in der ARD Audiothek. Am Mikrofon verabschiedet sich Sabina Mattei.
Mattei fragt ist ein Podcast von RBB 24. Alle Folgen gibt's in der ARD Audiothek und unter rbb24-inforadio.de/podcasts.